Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
Warum tippst du da immer noch Sachen rein, Burkhard? Hm? Hat dir das Laptop aufgeklappt? Ich bin total nervös. Das ist anders als sonst.
Du bist immer nervös, ne? Weil du einfach Angst hast, dass ich hier wieder Dinge von dir einfordere, denen du nicht gerecht werden kannst.
Nein, daran habe ich mich gewöhnt.
Also, ist das so?
Ja, man muss sich auch einrichten, finde ich, in der eigenen Mittelmäßigkeit im Leben.
Du fühlst dich jetzt hier, apropos einrichten, bei mir auch schon echt zu Hause, ne? Das ist ja schon der zweite Podcast, den wir jetzt aufnehmen.
Genau, also müssen wir erklären. Während wir das veröffentlichen, ist Burkhard in Finnland.
Ja, und Deutschland hat wahrscheinlich schon dreimal verloren.
Du bist nämlich auch Eishockey-Reporter. Ja. Hast da auch schon große Spiele erlebt. Also das,
mein
das
größtes überhaupt. Mein größtes
Hast überhaupt. Du den Herbert-Zimmermann-Preis für bekommen, auch für die Reportage, ne, oder?
Das war auch für ein WM-Spiel, das war aber nicht das größte der Deutschen. Das größte der Deutschen war ja das olympische Finale damals gegen die Russen in Korea, in dieser Schwimmhalle, vor 2500 begeisterten Koreanern. Aber das Spiel war einfach großartig. Und das war das größte Erlebnis, was ich jemals hatte. Wo Deutschland übrigens ja auch kurz vor dem Ende, 55,5 Sekunden vor dem Ende, noch mit 3:2 führte.
Das ist echt unglaublich.
Und das wäre fast so ein Paukenschlagspiel gewesen fürs Eishockey wie damals 54, das 3:2 der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen die schier übermächtigen Ungarn. Das habe ich damals in der Schlussreportage übrigens auch gesagt. Es gab schon mal ein 3:2 und wollen wir nicht so vermessen sein, aber man wünscht es sich schon in diesem Augenblick, dass es noch einmal so kommen möge. Und dann kam es halt ganz anders. Und die Russen erzielten in Unterzahl den Ausgleich zum 3:3, weil die Deutschen sich taktisch einfach ganz dämlich angestellt haben. Das wissen sie auch bis heute, dass das so gewesen ist. Und dann haben sie es in der Verlängerung, in der 12. Minute der Verlängerung, haben sie es dann verloren.
War das für dich der größte Moment als Reporter, dieses Spiel zu begleiten? Sozusagen, das war so dein kleines Wunder von...
Mit Abstand. Das war das wunderbarste Turnier, was ich jemals erlebt habe. Und ich habe ehrlich gesagt...
Das Wunder von Südkorea, könnte man dann sagen.
Ne? Ja, schon. Das war schon so. Und ich weiß, dass ich in diesen Tagen von Olympia in Südkorea viel an 54 gedacht habe, weil ich meine, über 54 habe ich auch viel gelesen und wir haben ja auch zusammen schon eine Fußballschule, ein Bühnenprogramm gemacht, wo das auch eine große Rolle gespielt hat. Und ich habe damals so ein Gefühl gehabt, dass das echt weit gehen könnte mit denen. Also ich weiß, dass ich vor den Spielen schon gesagt habe, dass ich glaube, dass sie zum ersten Mal seit 76 wieder eine Medaille holen werden und wurde dafür ausgelacht. Und dann haben die sich richtig reingebissen und so durchgefummelt und so, wurden so eine unfassbare Einheit während dieses Turniers. Und ich habe vor jedem K.O.-Spiel, habe ich für mich so überlegt, musst du jetzt eigentlich irgendwas Besonderes machen in der Reportage? Musst du das so groß machen, dass deine Worte auch in Erinnerung bleiben, dass sie einfach dem Ereignis auch standhalten? Und hatte mir dann Formulierungen zurechtgelegt und habe sie aber alle weggetan.
Was macht man dann?
Ich hab gedacht, ich müsste das machen, um irgendwie der historischen Bedeutung dieses Ereignisses gerecht zu werden. Habe es dann aber nicht gemacht und es war auch genau richtig. Man muss dann einfach auf den Bauch setzen. Und wir werden heute in der Folge über die Mikronauten erfahren, dass Herbert Zimmermann 1954, der großartige Endspielreporter des Wunders von Bern, dass der auch beides gemacht hat. Also der hatte sich präpariert auf der einen Seite, um dem Ereignis gerecht zu werden, und ist aber erst dann richtig gut gewesen, als er komplett auf seinen Bauch gehört hat und es einfach hat gehen lassen.
Ich glaube, es ist wichtig in der Vorbereitung, für sich Schlagzeilen zu formulieren, was es sein könnte. Da hatten wir doch auch die Sache mit dem Heinz-Florian Oertel jetzt, ne? Letztens. Ja, spannend.
Der übrigens, der 54 auch dabei war, ne? Heinz-Florian Oertel für Radio DDR. Und der mit Wolfgang Hempel, der heute auch eine Rolle spielt, seinem Kollegen von Radio DDR, zusammen das erste Aufeinandertreffen der Deutschen und der Ungarn zusammen kommentiert hat, also Doppelreportage für Radio DDR, das 8:3 der Ungarn. Und auf dem Heimweg zur Unterkunft in der Nähe von Bern hat Heinz-Florian Oertel über Unterleibsschmerzen geklagt, ist dann sofort ins Krankenhaus gekommen und ihm wurde der Blinddarm rausgenommen und das war damals noch eine größere Operation. Und in dem Moment, wo der Blinddarm rauskam, war klar, der kommt nicht mehr rein. Also in die WM oder ins Stadion, und Wolfgang Hempel muss das alles alleine machen. Er war also komplette Solodarsteller. Und man hat dann in der Programmleitung von Radio DDR damals überlegt, ja, wie machen wir das denn? Also die Leute wollen ja wahrscheinlich wissen, wie das mit den Westdeutschen so weitergeht bei diesem Turnier. Und wir wollen natürlich unsere sozialistischen Brüder aus Ungarn begleiten. Und man hat den Hempel dann, wenn die Spiele parallel lagen, auf die Ungarn gesetzt und die Deutschen haben sie dann nur nachrichtlich gemacht.
Echt? Ja. Ach, witzig. Also die Mikronauten sind heute unser Thema. Fühlst du dich eigentlich wie ein Mikronaut bei deiner Reportage von den Olympischen Spielen? Also, dass du so in unerkannten Bereichen für dich unterwegs warst? Das ist ja so das, wenn man so ins Weltall rausschießt.
Das stimmt. Also ich finde den Titel wunderbar, den du dir ausgedacht hast, weil ich finde, dass da steckt so viel drin. In den Anfangsjahren der Radioübertragung konnte man ja noch nicht ahnen, ob das alles überhaupt funktioniert. Da gab es ja auch viele Ängste und Bedenken, ob man Sport überhaupt im Radio übertragen
kann. Dinge, die schief gingen,
gab es viele. Gab viel Angst davor, sich zu blamieren.
Es gibt heute auch noch viele Dinge, die schief gehen, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, also für mich ist das dann so ein Moment, wo ich, wenn ich nicht ganz sicher bin, ob ich dem gerecht werden kann, was ich da machen soll. Also meine erste Eishockey-Weltmeisterschaft beispielsweise in Finnland vor mittlerweile 20 Jahren, da hatte ich so dieses Gefühl, dass ich wie ein Mikronaut unterwegs bin. Das gibt's manchmal, wenn man ein großes Spiel hat. Als ich zum ersten Mal ein Champions-League-Spiel zusammen mit Manni Breukmann übertragen habe, da fühlte ich mich wie ein Mikronaut in meinem kleinen Mikrokosmos. Und das sind große Tage, wenn sie gut gehen, das sind aber schlimme Tage, wenn sie schief gehen.
Also heute ist es eine spannende Reise an diesen beiden Mikrofonen, die ein weiteres Mal auf deinem Küchentisch stehen. Die Chefin ist schon hier eben am Fenster vorbeigelaufen. Also die ist jetzt irgendwo hinten, aber die lässt uns in
noch
Ruhe.
Ne?
Irgendwann mal kommt sie dann aufreizend hier rein im Sinne von, ich muss jetzt kochen, Familie hat Hunger, labert nicht so lange. Ne? Also heute das zweite Drittel mit dir, du Eishockey-Reporter. Wir haben natürlich wieder viele Mails bekommen an info@jogo-bonito.de und eine passt so vorzüglich zur heutigen Folge, die kommt von Benedikt und der grüßt uns aus Nepal. Das finde ich so geil und ich will eins vorwegnehmen, also der ist jetzt da noch in Nepal, ich glaube, so sagt man das. Und bald ist er in Köln, wird uns live sehen und er hat Folgendes geschrieben. Wusstet ihr eigentlich, dass der Ablauf des ersten Satzes aus der 5. Sinfonie Ludwig van Beethovens dem eines Fußballspiels sehr ähnlich ist? Also wenn man so schon reinkommt, denkt man, boah, was ist denn das für einer? Schon oft habe ich überlegt, euch zu schreiben, so viele Erlebnisse und Erinnerungen, die ich gerne mitteilen würde. Heute ist es nur diese eine Anekdote. An eurem Podcast schätze ich nicht nur euch persönlich und die Geschichten rund um den Fußball, sondern vor allem die vielen Querverbindungen zu verschiedenen Kulturbereichen, die ihr in diese Geschichten hineinwebt. Zum Beispiel Uma Zero ist auf meiner Spotify-Liste weit oben, Deutsches Haus seit kurzem in meinem Bücherregal. Und jetzt möchte ich hierzu einen kleinen Beitrag leisten. Der von euch zuletzt hochgelobte Günther Koch, der Reporter Günther Koch, ne, der Klubberer, sprach einmal eine sensationelle, von Jochen Hubmacher verfasste Radioreportage zum oben erwähnten Sinfoniesatz im Stile einer Fußballreportage. Ich hoffe, dass ihr sie noch nicht kennt. Ich zeige dieses Kleinod im Musikunterricht gerne, wenn es um den Aufbau einer Sinfonie geht. Leider raffen viele Schülerinnen und Schüler diesen großartigen Humor nicht immer. Er hat Beef, mit Ignoranten. Viel Spaß beim Hören. Ja, was soll ich sagen? Er hat es natürlich als Link angehängt und bitte die Ohren spitzen. Hier ist Günther Koch und es ist im Prinzip selbsterklärend.
Und aus der Regie höre ich gerade, in Baden-Baden tut sich was. Also auf geht's zum ersten Satz. Allegro con Brio. Unser Reporter vor Ort ist Günther Koch.
Ein herzliches Grüß Gott aus dem Hans-Rossbaut-Studio zu Baden-Baden. Sie kommen genau rechtzeitig. Das SWR-Sinfonieorchester hat Platz genommen. Die Musiker, sie stimmen gerade noch ihre Instrumente. Und das Publikum auf den Rängen, es wartet gespannt auf den Dirigenten. Und da kommt er schon. Gemessenen Schrittes schreitet Michael Gielen zum Dirigentenpult, verbeugt sich tief, dreht sich nun zum Orchester und ergreift den Taktstock.
Gab es nicht einen Reporter, der in der Pandemie meinte, für sich diese Form der Reportage entdeckt zu haben?
Ja.
Ich weiß gar nicht mehr, wer das ist.
Der den Autoverkehr vor seinem Haus kommentiert hat
und
damit in den Social Media Teilen da durch die Decke gegangen ist.
Hallo, Günther Koch, das war der Mikronaut in dieser Story. Und jetzt kommen wir wirklich zum Ja, ersten Satz.
Schon geht's los. Da wird gar nicht lange gefackelt. Beethoven kommt sofort zur Sache. Bringt gleich zu Beginn der Exposition das erste Thema. Keine taktischen Spielereien von wegen kontrollierter Offensive mit langsamer Einleitung. Nein, da wird mit offenem Visier gespielt. Und so genial einfach. Drei Achtel und eine halbe. Da, 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 da. Mehr braucht man gar nicht für ein gescheites Motiv. Einfache Mittel, die führen oft zum Erfolg. Was man schon jetzt in den ersten Sekunden merkt, bei dieser Musik, da brennt die Luft. Aufgeheizte Atmosphäre überträgt sich auf den Dirigenten. Wild gestikulierend treibt der Michael Gielem die Musiker an. Die spielen, als wenn es um ihr Leben ging. Der Hornist nimmt das Heft in die Hand. Eine wunderschöne Überleitung zum zweiten Thema, lyrisches Viertelmotiv. Es wandert über mehrere Stationen, von Geigen, über Klarinette und Flöte, wieder zurück. Eindeutig abzusehen, dieses lyrische zweite Thema wird es schwer haben, sich gegen das druckvolle erste Thema durchzusetzen. Und wir befinden uns schon in der Schlussphase der ersten Hälfte der Exposition. Erste Hälfte deshalb, weil im Regelbuch der Sonatenhauptsatzform es ja schwarz auf weiß steht. Komplette Exposition wird wiederholt, erspart dem Komponisten Arbeit und bringt mehr Tantiemen.
Hey. Es geht nicht besser. Benedikt aus Nepal führt fort. Ich freue mich nicht nur wahnsinnig darauf, euch am 13.06. live zu erleben. Wir treten auf, Burkhard, in der Kulturkirche in Neu-Ehrenfeld ist leider schon ausverkauft. Was heißt leider? Wir finden es geil, dass es ausverkauft ist.
Ja.
Er schreibt weiter, sondern auch, dass mein bester Freund Jonathan aus meiner Heimat Detmold anreisen wird, um euch zu sehen. Jonathan pries euch damals so inbrünstig an, dass ich euch eine Chance geben musste. Nicht ahnend, was da für ein Schatz auf mich wartete. Zufälligerweise ist er Halbschwede und übersetzte in meinem ersten Semester Schulmusik Ut Ivor Horge. Du weißt, dass das auf meiner Hochzeit von meiner Familie gesungen wurde.
Ja.
Mehrstimmig, ja, also in meiner Familie wird viel gesungen, ja, das ist ja irre, oder? Ja, und dann schreibt er Querverbindungen. Ich liebe Menschen, die so assoziativ sind und so vielseitig unterwegs sind. Wir vernetzen uns, Leute. Ich freue mich auf dich. Benedikt, komm definitiv in der dritten Halbzeit auf Burkhard und mich zu. Wir wollen einfach hören, wie es dir in Nepal ergangen ist und was du so machst. Du bist ein sehr interessanter Mensch, das merke ich sofort. Und all jene, die denken, ach cool, ich will die beiden auch mal treffen, ihr habt die Chance, wir treten auf am 22.08. in der Zeche Karl in Essen. Ein wunderbarer Biergarten ist das. Wir sind Open Air. Es sind schon echt viele Tickets weg, aber es sind noch Tickets zu haben. Den Link packe ich euch in die Shownotes. Zeche Karl, Kulturprogramm, Jogo Bonito live on stage.
Und dann gibt es auch noch das Podcast-Festival des Bayerischen Rundfunks. Dann im Herbst, ne, im Oktober treten wir
ich weiß gar nicht mehr genau, wann das tun wir.
In Nürnberg?
Ja, in Nürnberg. Da sind wir im Podcast-Festival.
Wo wir gerade bei Günter Koch sind, den müssen wir auch einladen dann.
Ja, normalerweise schon, natürlich. Günter Koch laden wir ein, der kommt auf die Gästeliste. Da, sobald es soweit ist, werden wir euch da den Link raushauen. Apropos Günter Koch, fand ich schon interessant, der ist ja Realschullehrer und auch einer mit vielen Querverbindungen. Der war Zeit seines Lebens immer auch Deutsch, Englisch und evangelischer Religionslehrer und nur in Teilzeit beim Bayerischen Rundfunk, aber ein Gigant am Mikrofon. Ja. Er schrieb in den 70er Jahren einen Beschwerdebrief an den damaligen Sportchef des Bayerischen Rundfunks, Fritz Hausmann, und er beschwerte sich über die Qualität der Reportage. Er sagte, ich kann's besser.
Ich kann's besser!
Und was soll ich sagen, am 3. April hatte er dann beim Spiel Bayern Hof gegen den FC Augsburg im Jahr 1977 sein Debüt und fortan war er die Stimme Frankens, der Klubberer Günter Koch, ein Mikronaut allererster Klasse.
Ja.
Jeden Verdienstorden, den es gibt bei Jogo Bonito, wird ihm jetzt überreicht und umgehängt.
Ja, und was bis heute für mich komplett unbegreiflich ist, Günter Koch hat niemals in seiner Karriere ein Länderspiel übertragen.
Ist das nicht eine Sache des Föderalismus, irgendwie an und für sich? Irgendwie, ich meine, wenn du eine Autobahnbrücke brauchst und...
Es ist eine Frage der Qualität eigentlich und für mich ist es bis heute ein...
Ich
will nicht sagen, dass es ein Skandal ist, aber es ist für mich ein ganz großes Fragezeichen, dass ich, glaube ich, die Zeit meines Lebens auch nicht mehr loswerde.
Ja.
So kann man das so sagen.
Ich glaube, du hast alles gesagt. Ja. Das sind ja schlaue Menschen da draußen.
Ja.
Was machen wir jetzt?
Wir beschäftigen uns mit den mit der Kinderstube oder mit den Anfangstagen von Sport im Radio.
Mhm.
Und Man glaubt es ja gar nicht, dass es Mitte der 20er Jahre, als das losging mit dem Radio, als das Radio richtig populär war, da war Radio ja wirklich der heiße Scheiß. Ne, da gab es also an Internet, Fernsehen und diese Dinge war überhaupt gar nicht im Entferntesten zu denken. Und wer irgendwie konnte, leistete sich ein Radio und war echt eine coole Socke. Und die ersten Leute, die Radio gemacht haben, das waren halt wirklich Pioniere, die Dinge ausprobieren wollten und auch durften. Aber alles hatte seine Grenzen. Ne? Also 1926, als dann die Radiomacher kamen und sagten, boah, wir machen was völlig Verrücktes. Wir übertragen ein Fußballspiel live im Radio. Und zwar ein Länderspiel Deutschland gegen Holland in Düsseldorf. Und das hatte es bis dahin noch nicht gegeben. Und dann machten die Vorbereitungen liefen also und dann kriegten die aber kalte Füße und haben sich gedacht, ah, verdammt nochmal, aber nachher ist das gar nicht zu machen und das ist Spiel ist viel zu schnell und dann kann man dem gar nicht gerecht werden. Wir müssen den Menschen ja irgendwie ein bisschen helfen und auch so Hilfen an die Hand geben. Und dann haben sie in der Zeitschrift der Deutsche Rundfunk, haben sie kurz vor dem Länderspiel einen Orientierungsplan abgedruckt für dieses Länderspiel. Da haben sie also das Spielfeld aufgeteilt in ein Koordinatensystem mit einer Y-Achse von 1 bis 6, also das ist die Achse, die nach oben geht, und Buchstaben von A bis K, das auf der X-Achse, die nach rechts geht. Das heißt, du hast unterm Strich hast du 60 Quadrate, die insgesamt das Spielfeld ergeben.
Also das war sozusagen der statische Bildschirm. Man wusste, man will es den Leuten vor Augen führen. Ja. Man hat dann wie so ein Muster und kann dann sehen, was in etwa passiert. Aber
genau, der linke Läufer jetzt von A4 auf M2 und wieder zurückgespielt auf C5, also wie beim Schiffe versenken. Aber so musste der übertragen. Und die Hörer saßen dann eben vorm Radio, hatten diesen Orientierungsplan auf dem Schoß und mussten dann irgendwie zuhören. Und der Reporter musste die ganze Zeit versuchen, das Spielgeschehen irgendwie in diese Koordinaten zu packen. Sven.
Nein, aber ich will mal da mal eintauchen. Ich stelle mir vor, ich bin da Mitte der 20er Jahre und bin damit, wir sind so begeistert, ach Fußball, wie cool, da ist ja dieses neue Ding. Mhm. Wir treffen uns, ich hab das und dann sitzt man da in der Küche und einer hat dieses Planquadrat, die anderen gucken dazu, hören die Reportage und einer steht vorne oder eine und versucht den Finger nachzuzeichnen. Ja. Und die Leute verfolgen im Prinzip durch diesen ferngesteuerten Finger den Ball und das wird beschrieben. So muss ich mir das vorstellen.
Ja, du kannst das ja heute beim Kicker. Wenn du kein Geld hast, um dir irgendwie einen Livestream zu leisten und du willst das Spiel nur aber irgendwie auch ein bisschen mehr erleben als nur mit einem Live-Ticker, kannst du beim Kicker, also bei kicker.de, kannst du dir auch so eine animierte Grafik aufrufen, wo der Ball auch nachgezeichnet wird, wie der sich bewegt auf dem Spielfeld. Genau. Im Eishockey machen die das auch. Also es ist natürlich sehr, also nicht so exakt, wie es sein könnte, vielleicht, weiß ich gar nicht. Also auf jeden Fall nicht so exakt, wie das
echt ist. Und das können die Rechte frei machen?
Machen sie auf jeden Fall.
Das ist ja interessant, weil das ist ja im Prinzip also wenn die Abstraktion eines Fußballspiels.
Komplette Abstraktion und es wird dann noch immer eingeblendet, wer gerade den Ball hat und wie die Aktion heißt, also Foulspiel, Pass oder Schuss oder Parade oder eben dann Tor.
Boah, da kann man ja fast philosophisch werden an der Stelle.
Ja, komplett.
Mensch und Maschine.
Mhm. Ne, also das, was 1926 angefangen hat, gibt es heute.
Charlie Chaplin drehte nicht viel später seinen Film Moderne Zeiten.
Ach du, Charlie Chaplin. Ich habe jetzt gerade so ein großartiges Buch gelesen. Charlie Chaplin und Winston Churchill waren ja ganz dicke Freunde, waren beste Freunde eigentlich sogar, weil sie auch Schicksalsgenossen waren. Die waren beide schwer depressiv. Und die wussten das voneinander, dass sie schwer depressiv sind. Und die haben sich gegenseitig so mit Codes versehen, dass wenn es dem einen schlecht ging, hat der andere ihn besucht, um ihm da rauszuhelfen. Weil sie davon ausgegangen sind, dass nur jemand, der diese Krankheit hat, sie auch besiegen kann oder nur mit Hilfe eines anderen besiegen kann, der weiß, wie es einem geht.
Wir haben ganz junge Hörer, die jetzt denken, wie Charlie Chaplin, Winston Churchill, also der eine Komiker, ein Genie.
Größte Schauspieler der 30er Jahre.
Ja, ein super Superstar aus den USA und Winston Churchill.
Ne? Chaplin war gebürtiger Brite.
Er war gebürtiger Brite, aber der wohnte doch in New York dann ist dann schnell rüber. Ach, der war gebürtiger Brite. Mhm. Darüber die Verbindung zu Winston Churchill, der dann der Premierminister war, der No Surrender, niemals aufgeben und der mit England zusammen und den anderen Alliierten den Zweiten Weltkrieg gewonnen hat und ein ganz wichtiger Premierminister
Zwei war. Herren am Strand heißt das Buch. Ganz toll. Total interessant.
Wir tun es in die Links. Okay? Okay, schickt mir den Link. Das ist ja spannend. Wie kommen wir drauf? Wir kommen drauf, genau, über diese Pioniere.
Ja, und die ersten Reporter waren natürlich, dann haben diesen Orientierungsplan relativ schnell weggelegt. Und ein ganz großer Pionier, den man gar nicht so auf dem Zettel hat, war Bernhard Ernst, ja, glaube ich. Ne?
Definitiv, Bernhard Ernst. Mit dem habe ich mich auch beschäftigt. Das war auch so einer, ein junger Journalist, der war damals, der promoviert, Dr. Bernhard Ernst, und der war so ein Enthusiast. Radio war ein mega neues Medium. Es gab die Westdeutsche Funkstunde, also das, was jetzt hier WDR ist oder NWDR nach dem Zweiten Weltkrieg, war dann die Westdeutsche Funkstunde, und das Rheinland und das Ruhrgebiet war ja besetzt im Nachlauf des Ersten Weltkriegs. Und der Betrieb von Rundfunkanlagen war verboten. Und es gab hohe Strafen für Leute, die sich da schwarz, man hatte einfach Angst. Das war ja auch eine Kriegskommunikationsmöglichkeit, so Radiogeräte. Ja. Und deswegen war das verboten. Und in diesem Umfeld hatte er trotzdem als Mikronaut die Idee, das Spiel aus der Provinzklasse, so hieß sie damals, Preußen Münster gegen Arminia Bielefeld zu übertragen. Also da dann Mikrofone aufzubauen und das dann in dieser Westdeutschen Funkstunde zu übertragen. Ich finde, es gibt so eindrucksvolle Zahlen über Radionutzer im Jahr 1925. Das Spiel fand statt am 1. November 1925, gab es etwa 10.000 Radios im Bereich dieser Westdeutschen Funkstunde. Ein Jahr später waren es schon 800.000. Also das war ein Riesenboom vom Jahr 25 hin zu 26 und was dann Radio später wurde im Dritten Reich. Die Geschichte ist ja vielfach beschrieben. Also das war die Boomzeit im Radio, und dieser Bernhard Ernst musste aber gegen Widerstände ankämpfen, denn zum einen gab es einfach die Frage, kann man das überhaupt übertragen? Geht das nicht viel zu schnell? Er sagte, nein, lasst uns doch mal machen. Und er fuhr dann hin und verlegte 3 Kilometer Kabel, ne, in diesem Stadion in Münster und schraubte auch Mikrofone und das Dachgebälk des Stadions 1925, das musst du dann erstmal machen, um die Atmosphäre einzufangen. Also das, was wir heute noch machen, ja, hat er dann sofort gemacht, und die Generalprobe lief auch top. Ja, alles war super, und das hätte natürlich verdächtig sein müssen, denn es gab einen, ja, ich möchte mal sagen, übereifrigen Postmann, der da auch in diesem Stadion war. Es war dann voll. Ich meine, Preußen Münster gegen Arminia Bielefeld, das ist ja ein sehr knistriges Nachbarschaftsduell. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Also wenn du heute mit Bielefeldern über Münster ran und umgekehrt sprichst, dann weißt du, das ist mindestens mal ein Graben zwischen diesen Städten fußballerisch. Er steht ja da, alle wollen loslegen mit dem Spiel, und was macht dieser Postmann getreu dem Motto, ist das noch Kunst oder kann das weg? Ja, kappt er da Kabel, die er sieht, und er hat im Prinzip die ganze Installation zerstört, sodass, als er loslegen wollte, der Bernhard Ernst, nichts zu hören war in der Westdeutschen Funkstunde. Nee. Nichts, null. Sendepause. Also mit der Übertragung, musst du dir vorstellen, du gehst als Pionier hin, gegen Bedenken machst du so eine teure Übertragung, und die Reichen sagen, das klappt doch eh nicht. Ne, 20 Minuten nichts auf dem Sender, und dann hat dann doch ein Techniker gedankenschnell das Meldetelefon genutzt. Das war über die Mikrowellenfrequenz 410 dann zu hören, dass er dann das Meldetelefon, das Bernhard Ernst nur für den Kontakt in die Regie hatte, das nutzte er, um dieses Spiel dann zu übertragen ab der 20. Minute. Haben wir doch auch mal gehabt. Da war doch einer unserer Reporter, da hatte Deutschland gespielt in Iran. Und da klappte das mit der,
war das, glaube ich,
Jens-Jörg Krieg per Handy ein ganzes Spiel übertragen.
Ich meine, es wäre Aserbaidschan gewesen.
Ich meine, es war Iran.
Ich habe in Baku, aber ich meine, weißt du, warum ich glaube, dass es in Baku war?
Dann wird es so gewesen.
Weil ich habe in Baku auch mal ein Spiel übertragen. In Karabach gegen Borussia Dortmund. Qualifikation zum UEFA-Pokal damals noch. Oder war es schon Europa? Ist auch egal. Auf jeden Fall, Lukas Barrios schoss das einzige Tor, das weiß ich noch. Und es gab diese abenteuerliche Reise nach Aserbaidschan, nach Baku. Und die wollten für eine Postleitung eine aberwitzige Summe. Ich glaube, das waren $15.000 oder so wollten die haben. Also nur für die Installation, Bereitstellung einer Leitung. Die wollten uns richtig schröpfen. Und dann haben sie sich bei uns gedacht, das machen wir nicht mit, und geben dem Hupe einfach mal ganz unauffällig eine Satellitenanlage an die Hand, die er ins Handgepäck nimmt und mitnimmt nach Baku. Und dann bin ich also nach Bocklemünd rausgefahren.
Ein Mikronaut mit Satellitenanlage.
Aber wo du das gerade sagst mit dem Mikronauten, mir fällt es deshalb wieder ein. Und dann bin ich nach Bocklemünd, wo halt alles untergebracht ist, was Großes an Gerätschaften, hab mir diese Satellitenanlage erklären lassen, hab die eingepackt, ins Handgepäck, bin nach Baku geflogen. Wir kamen am Anfang überhaupt nicht rein, weil diese ganzen Geräte untersucht werden mussten. Wir kriegten aber kostenlos Bier, solange das untersucht wurde. Dann haben die uns abgefüllt, bevor wir ins Land rein durften. Und weil wir konnten nichts machen. Wir saßen da nur rum. Und dann war ich endlich da, und an einem Abend, als das Spiel war, kam ich und hatte diese Satellitenanlage in Aserbaidschan ist jetzt auch kein urdemokratisches Land.
Nee.
Ne? Das hat schon auch einen relativ totalitären Charakter. Und da sind viele Ordnungshüter, die große Mützen aufhaben.
Ja, ja.
So, und dann habe ich die aufgebaut. Wie ein Spion. Was? Ein Spion ohne Deckung. Habe ich das aufgebaut. Und dann kurz, und es funktionierte alles. Und dann kurz bevor es losging, sah ich wie von gegenüber jemand, als wenn jemand mit einem Taschenspiegel dich so blendet.
Ja.
Und das immer wieder. Und dann brach die Verbindung zusammen.
Nee.
Dann haben
blitzen die sich weg oder was?
Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber die haben mein Funksignal so gestört, dass ich nicht mehr rauskam. Und dann musste ich es auch mit dem Telefon machen.
Das ist ja abgefahren.
Ja, mit meiner Satellitenanlage durch Baku.
Ich meine, er hat dann diese Reportage der Bernhard Ernst hingekriegt, ne? Mhm. Und es war ein voller Erfolg. Also ein Start war gemacht. Preußen-Münster gewann übrigens deutlich mit 5:0 gegen Arminia Bielefeld, wurde gefeiert. Und die Hörerinnen und Hörer konnten dann in den Genuss kommen dieser Reportage an ihren Röhrenradios, die damals 400 Reichsmark kosteten. Das ist ja nicht Hyperinflation, das war richtig hartes Geld, denn der Stundenlohn Ende 25 im Schnitt lag bei 88 Pfennig. Und dann kannst du dir vorstellen, was 400 Mark waren, die man ausgeben musste.
Kannst du ja nur Bankdirektoren leisten und Ärzte und ja, Chirurgen.
Bernhard
und
so. Ernst. Witzige Geschichte, wo du das gerade erzählst. Ich erinnere mich auch an, also jetzt mittlerweile selbst Fernsehübertragung. Also wenn du hier deine Smartphones hast, dann kriegst du deine App drauf. Und also das, was ihr da draußen seht, ganz oft an irgendwelchen Reporteraussagen mit tollem Bild und so, das wird ganz oft mittlerweile nur noch mit handelsüblichen Phones aufgenommen und dann eben ein Mikrofon ist da dran. Also wenn ihr reist zu WM-Finals oder ich weiß nicht was, dann stehen dann Reporter mit ganz kleinem Besteck in ein Handy rein, machen sie ihre Aufsage.
Ein-Mann-Betrieb, ne?
Ein-Mann-Betrieb, das wird immer alles kaputt gespart, egal wo. Ich war 2004 auf Otto Rehhagels Spuren in Portugal unterwegs und da hatten wir auch so eine Satellitenübertragungsanlage. Ich habe das für WDR2 gemacht und das war ein Gerät, das war der Hammer. Das musstest du auch so aufklappen
ne?
Und dann gab es also so einen Kompass und dann musst du an einen gewissen Winkel richtig kommen und dann irgendwann saß so ein Signal mit 5 Balken und dann war es okay und dann hast du auch blitzsauber, hör dich dann, Gisela Steinhauer, WDR2 Mittagsmagazin, ja Sven Pistor, du bist ja da unten in Faro und Otto Rehhagel und dann habe ich meine Gespräche geführt, aber ich saß dann irgendwo vielleicht auf dem Hoteldach und hatte meinen Parabolspiegel aufgespannt. Ja. Und die Dinger waren ja, also früher war das State of the Art, das war mega. Man dachte, wow, geil, das hat was von Apollo-Mission. Mhm. Ne? Aber aus heutiger Sicht ist das natürlich auch wieder Anachronismus pur.
Ja, aber genau mit der Anlage bin ich los damals. Das
ist crazy gewesen.
Ja.
Aber es ist cool, das gemacht zu haben. Das finde ich wiederum ganz cool. Ne? Dieser Bernhard Ernst war übrigens auch beim Wunder von Bern dabei. Er hat nämlich die Fernsehreportage gemacht und die wurde nicht aufgezeichnet.
Wurde nicht aufgezeichnet, deshalb gibt es immer die Zimmermann-Töne von Herbert Zimmermann auf die Bilder.
Bernhard Ernst, einer der Mikronauten, die nicht so
früh gestorben dann auch, ne? Ende der 50er schon, glaube ich.
Das habe ich mir nicht angeguckt, das weiß ich nicht.
Doch, ich meine, er wäre 1957 oder 58 schon gestorben.
Aber dann habt ihr den, das ist so der Mikronaut, den ich heute mitgebracht habe. Burkhard, willkommen zu einem, finde ich, großen Wurf von dir.
Naja, was heißt großer Wurf?
Doch,
also wenn wir die Geschichte der Radioreportage weitererzählen, dann kommen wir an einem Mann nicht vorbei, der auch im Rückblick einfach total umstritten ist. Rolf Wernicke, der Lieblingssprecher von Goebbels und von Hitler gewesen ist dann in der NS-Zeit und der auch die deutschen Wochenschauen vertont hat, obwohl er eigentlich Sportreporter gewesen ist. Er eine sehr schneidende, so eine Kasernenhofstimme besessen hat und der auch 1936 bei den Olympischen Sommerspielen in Berlin zu hören gewesen ist, als einer von, glaube ich, 4 oder 5 Reportern, die damals unterwegs waren. Das war ja der große Durchbruch fürs Radio, für die Live-Übertragung, die Olympischen Winterspiele in Garmisch-Partenkirchen und die Sommerspiele in Berlin, die mit einem technischen Aufwand betrieben wurden, den man bis dahin gar nicht kannte. Und Rolf Wernicke hat dann eben unter anderem auch den 100-Meter-Endlauf bei den Männern übertragen.
Der gewaltigste Kampf beginnt um die Schnelligkeit, der Kampf um die 100 Meter. Da zuckt selbst Ralf Metcalf aus. Die gewaltige schwarze Lokomotive fühlt immer wieder zu den Füßen, zu den Spikes hin. Und auch der andere Schwarze ist schon nach vorn getreten auf der Innenbahn Jesse Owens. In der Mitte die 4 Weißen, 2 Schwarze gegen 4 Weiße. USA gegen Europa, der Kampf beginnt. Ein Laut regt sich im gewaltigen Stadion. Atemlos verfolgt die Menge. Jetzt den Start auf die Plätze fertig. Los! Werner Fahrlang sieht ihn losgeschossen. Der Holländer ist vorn. Jetzt kommt schon Jesse Owens zurück. Licht Metcalf. Borgmeier stammt verzweifelt.
Mir wird schlecht bei diesen Beschreibungen, also dieser Nazi-Duktus, dieser Rassenscheiß, mhm. der ist widerlich.
Ja,
ist will ich einfach, aber ich will es einfach mal sagen an der Stelle.
Ja, das steht ja außer Frage. Und ich habe es auch nur deshalb mitgebracht, weil Rolf Wernicke, der geistige Vater will ich gar nicht sagen, aber er ist also als wie man damals noch sagte, Sportfunksprecher, mhm. die Leitfigur für alle für die Generation gewesen, die dann nach ihm kam, weil 36 am Radiogerät, also einer der Haushalte, die dann auch ein Radio besaßen, war die Familie Zimmermann, die damals in Freiburg wohnte und der Vater Versicherungsvertreter.
Also die Familie von Herbert Zimmermann?
Die Eltern von Herbert Zimmermann.
In Freiburg?
In Freiburg waren die dann damals. Da machte der dann Abitur.
Und also der kommt aus dem Breisgau?
Nein, der hat dann da gelebt, weil der Vater hat bei einer Versicherung, bei einer großen Versicherung gearbeitet. Der ist in Alsdorf bei Aachen geboren, Herbert Zimmermann. Und ist dann relativ viel, der Vater hat halt immer wieder woanders seinen Job machen müssen für dieselbe Versicherung. Der war wie so ein Handlungsreisender in eigener Sache. Und der Herbert musste halt immer mit. Irgendwann haben sie dann auch ins Internat getan, unten da in der Nähe von Freiburg. Und da hat er eben vorm Radio gesessen und hat diese Reportagen gehört und sich selbst geschworen, ich will da eines Tages rein. Und er hatte dann das Glück, oder ja doch, einfach für ihn, er würde sagen, er hatte das Glück, Rolf Wernicke mitten im Krieg dann kennenzulernen, als er selbst schon als Soldat an der Ostfront unterwegs war, verwundet wurde in einem Schützenpanzer und dann zurückkehrte ins Lazarett. Und aus dem Lazarett raus hat er dann auch schon seine ersten Gehversuche im Rundfunk gemacht, Herbert Zimmermann. Und sein Lehrer ist Rolf Wernicke gewesen.
Mhm. Hat er Kriegsberichterstattung gemacht dann oder was hat er da gemacht?
Na, die haben so einfach Hörspiele vertont, der hat einfach nur gelernt, wie man
am Mikrofon spricht.
Mhm. Und hat auch kleinere Fußballwettkämpfe, also Ländervergleiche oder so Städteduelle zwischen Hamburg und Wien beispielsweise, sowas hat er dann übertragen, mhm. der Herbert Zimmermann. Und Rolf Wernicke, der, wie gesagt, er war der Sprecher der Wochenschau, er war der Lieblingssprecher von Hitler und von Goebbels, der hatte eine sehr, sehr große Nähe auch zu allen Nazi-Bonzen, die es gab in der Zeit.
Also der Top-Reporter.
Er war der Top-Reporter und er war die Stimme des Bösen. Mhm. Also so, ich kann das nicht anders sagen, nee. Für mich ist das so.
Ja.
Und der war, wie gesagt, der geistige Vater für alles, was danach kam in der ersten Generation nach dem Krieg, also Zimmermann, Krämer, Kurt Brumme, die alle haben Rolf Wernicke als Fixpunkt gehabt in mhm. ihrer Karriere, mhm. als Bezugspunkt. Mhm. Und das muss man, finde ich, wissen, wenn man auch sich heute irgendwie dieses Endspiel von 54 anhört. Und man muss ja dazu sagen, dass dieses Endspiel 54 so viele Facetten besitzt. Deutschland gegen Ungarn am 4. Juli 1954, Wankdorfstadion in Bern. Und Herbert Zimmermann, habe ich ja vorhin gesagt, er hatte sich überlegt, dass er präpariert in dieses Finale reingehen muss. Er hat sich überlegt, ich muss das 90 Minuten lang übertragen. Und es kann gut sein, dass das Spiel nach 20 Minuten entschieden ist. Wie das Gruppenspiel, als die Ungarn ja die Deutschen weggefrühstückt haben mit 8-3. Das wäre das normale Resultat gewesen. Die Ungarn hatten seit über 4 Jahren kein Spiel verloren und hatten, ich weiß, unfassbare Tore erzielt. 6-3 in Wembley gewonnen gegen England. 7-1 gegen England gewonnen in Budapest. Also, die schossen einfach Tore ohne Ende, weil sie einfach großartige Fußballer hatten. Sie haben ein sehr innovatives taktisches System gespielt. Über den wandernden Mittelstürmer haben wir auch schon erzählt, über Nando Hitiguti. Das kannte man gar nicht im europäischen Fußball. Und der Zimmermann hat sich also mit seinen Kollegen hingesetzt, also mit Rudi Michel beispielsweise, der dann später im ZDF gewesen ist, mit Robert.
Entschuldigung, deine Frau ist reingekommen hier.
Ja, die muss jetzt Essen machen.
Er muss jetzt, ja, wir haben es angedeutet eben, gleich kommt wieder so der, ne?
Ja, das müssen wir jetzt aushalten. Das
ist ein stiller Protest auch, na, Motto, Jungs, ihr seid zu lang heute. Wir müssen noch eine Folge aufzeichnen danach.
Na, es ist kein.
Ihr müsst im Garten essen oder sowas.
Nein, wir müssen im Garten aufzeichnen.
Ah ja, wahrscheinlich, Entschuldigung, du warst ja mittendrin.
Hm? Ja, also diese 54er-Nummer, der musste der Zimmermann im Kopf einfach vorbereiten, ne? Mhm. Und hat sich dann hingesetzt und hat eine ganze Nacht überlegt, was mache ich, wenn das eintritt, was alle
Stimmt,
erwarten.
Ja.
Und das hört man auch.
Und Ungarn Sturm, Kosic müsste schießen. Nachschuss, Puskas, Sturm! Was wir befürchtet haben, das ist eingetreten. Der Blitzstart der Ungarn hat ihnen die Führung eingebracht. Ungarn schießt nach 6 Spielminuten durch Puskás, den Spielführer, das 1:0. Nun, vergessen wir nicht, Deutschland hat noch nie einen ähnlichen Erfolg errungen. Seit 100 Jahren spielt man organisiert Fußball. Seit 50 Jahren gibt es einen Weltfußballverband. Seit 1930 Weltmeisterschaften. Und nie war Deutschland im Endspiel. Es ist ein großer Tag, es ist ein stolzer Tag. Seien wir nicht so vermessen, dass wir glauben, er müsste erfolgreich ausgehen. Danken wir in jedem Fall, auch wenn wir verlieren sollten, unseren tapferen Jungs für diese großartige Leistung. Und da haben wir viel Glück gehabt. Als Puskás einer Steilvorlage nachsausen will, aber ausrutscht auf dem glatten Fußballrasen dort und trotzdem jetzt wieder einen Angriff eingefädelt hat. Doch Glück für Deutschland und jetzt Tor! Tor! Einmal hatten wir Glück.
Wenn dir sowas passiert als Reporter, dann hast du es ganz schwer, wieder aufs Gleis zurückzufinden.
Ja, das merkt man auch.
Der bewegt sich ja nur durchs Gleisbett. Der ist nicht mehr auf den Schienen. Er hat diese eine sichere Nummer. Seien wir nicht so vermessen zu glauben, die Deutschen müssten jetzt auch Weltmeister werden. Das hat er sich überlegt. Der wackelt
ganz schön eng den Wind da.
Seien wir dankbar. Und dann kommt sofort dieses zweite Tor, wo er überhaupt nicht drauf ist, wo er gar nicht weiß, was passiert, wo er gar keine Worte findet, diese Schusseligkeit zwischen Kohlmeier und Turek aufzulösen, wo der eine irgendwie denkt, der andere hat ihn und dann ist der Ball auf einmal weg und dann ist er noch viel schneller im Tor und steht 2:0 für Ungarn, es sind noch keine 10 Minuten vorbei.
Ja, nicht wundern übrigens, dass es hier mit Ton und Geräusche gibt. Was gibt's? Es sieht wieder mal gesund aus. Ich glaube, Reis wird gerade geöffnet, ne? Oder? Reis ist da und Gemüse, das wird jetzt einfach gekocht. Ja, weil, ne? Menschen hören zu und sind irritiert, dass der Hintergrund, aber wird einfach gekocht. Das ist der Podcast, Burkhard. So.
Das musst du mir doch nicht erklären.
Naja, gut, aber den Leuten da draußen, weil die denken, was ist denn da los bei den Hupis? Aber ist ja normal. Gleich kommen die hungrigen Mäuler und wollen gestopft werden.
So sieht's aus.
So, also es steht 0:2, alles ist verzweifelt und der Reporter muss irgendwie wieder zurückfinden, aber er findet ja auch wieder zurück ins Spiel.
Ja, aber es dauert noch.
Es dauert noch.
Also er wird für diese Reportage ja zu Recht auch bis heute abgefeiert, weil er viele Dinge dann gemacht hat, die einfach großartig gewesen sind in dem Moment, wo sie gefragt waren. Aber er braucht wirklich viel Zeit und er ist auch beim 2:2 der Deutschen, die dann relativ schnell den Anschlusstreffer schaffen und dann aber auch zum 2:2 kommen, auch da ist er zu spät, weil er immer noch nicht richtig fest im Sattel sitzt.
Wieder Eckball für Deutschland, wieder wird diese Ecke von links getreten und natürlich wieder von Fritz Walter. 4 Stürmer der Deutschen stehen im Strafraum der Ungarn gegen 7 Abwehrspieler der Ungarn, die auf der Hut sind, die gewarnt worden sind durch den Gegentreffer unserer 11. Heute ist es kein 3:8. Heute ist es keine B-Mannschaft. Heute spielt Deutschland stärkstes Aufgebot. Tor! Tor! Eckball von Fritz Walter. Tor von Rahn.
Ja, der klassische Fehler. Ja, aber der klassische Fehler. Tor weggelabert, würdest du heute sagen. Er ist nicht auf der Ecke drauf. Das ist einfach ein Anfängerfehler. Da gibt's keinen anderen Ausdruck für. Wenn du in so einer Phase des Spiels hast du das eigentlich im Gefühl, dass jetzt wieder was passieren kann. Das war ja ein spektakuläres Finale, vor allen Dingen im ersten Durchgang mit Chancen auf beiden Seiten. Und dann musst du einfach auf der Ecke drauf sein. Da kannst du nicht irgendwas anderes. Und wenn du was anderes erzählst, musst du rechtzeitig fertig werden. Und das hat er nicht hingekriegt.
Aber das Tor, er sagt ja Tor. Also Tor. Tor. Also es ist nicht O, sondern O. Irgendwie so ein ganz komischer Laut da. Hört man so gar nicht mehr, finde ich.
Ja, das stimmt. Ich finde den auch nicht so geil, ehrlich gesagt, den Torruf, weil er irgendwie so auch was Unterdrücktes hat. Also er ist kein offener Torschrei ist. Aber ich will jetzt auch nicht zu kritisch sein mit Herbert Zimmermann. Ich möchte nur, dass man das auch weiß.
Nein, er war auch ein Mensch. Also in jedweder Form.
Ja, absolut.
Aber es gibt diese ikonischen Momente. Also letztens hat mich mein Onkel angesprochen auf dieses Aus, Aus, Aus. Das Spiel ist aus. Er wusste ganz genau, wie oft Aus auch gerufen wurde. Und das ist ja für ihn, der ist 39 geboren. Das ist natürlich diese 54er-Reportage auch ein Wahnsinn. Das ist natürlich dieses Ikonische. Ne? Das hat man so im Ohr. Aber ich finde es schön, die anderen Hörbeispiele zu haben, dass er eben auch ein Mensch war und zum Teil auch desorientiert war.
Ja, und das trifft für den ersten Teil des Finals definitiv zu.
Ja. Herbert Zimmermann, machen wir gleich weiter mit. Ich meine, steht ja jetzt 2:2. Kommt ja noch was, glaube ich, ne?
Ja.
Mein lieber Burkhard, was nestelst du hier in meinen Unterlagen rum? Das sind meine.
Ich möchte jetzt, dass wir die
Mail. Achso, ja, die haben wir doch hier. Wir haben nämlich eine Mail bekommen.
Von der Rieke vorlesen, die braucht einfach viel Platz.
Fängst du an?
Ja, wir haben Post bekommen von der Rieke. Und die Rieke und ihre Mama sind große Fans von
Jolo Buongiorno.
Jolo Buongiorno.
Wie Conny Kleine sagen würde, den ja. ich mit einfach Fußball.
Und die Rike hat uns geschrieben, Rike ist die Tochter, und sie hat geschrieben, dass sie möchte und sie uns darum bittet, dass wir, wenn wir diese Nachricht vorlesen, erst nach dem 11.05. das machen. Heute ist zwar der 9.05., aber wir zeichnen ja auf für den 16.05.
Wie geil ist das denn, ey? Als das heißt, Mikronaut geht sowas.
Ja,
als Raum und Zeit.
Genau, das Raum-Zeit-Kontinuum wird komplett ausgehebelt hier. So, und sie hört also den Podcast schon seit einiger Zeit, weil eben die Mutter, natürlich auch Mitglied im Club de Jogadores, ihr immer wieder mit den kuriosesten Fußballgeschichten um die Ecke kam. Und das fand sie so interessant, dass sie auch angefangen hat, uns zu hören. Und seitdem tauschen sie sich die beiden aus und erzählen sich wöchentlich von den neuen Podcast-Folgen. Und ist dann auch quasi so ein Battle, wer schneller durch ist mit dem Hören. Und der andere muss dann erst mal warten, um dann nicht zu spoilern. Das ist schon mal Teil 1, der sehr witzig ist.
Definitiv. Hat sie wirklich lang und breit geschrieben. Moment. Den hast du jetzt, soll ich dann hier weitermachen? Oder hast du jetzt den ersten Teil zusammengefasst? Wo sind wir denn jetzt?
Hier.
Also, ja, okay. Ja, das ist schon cool. Und sie schreibt weiter, aus diesem Grund dachte ich mir, ich lese jetzt diesen Brief, was gäbe es Passenderes als ein Mutter-Tochter-Trip nach Köln anlässlich ihres 50. Geburtstags? Wenn du das hörst, Mama, ich hoffe, hallo, du bist jetzt angesprochen. Wenn du das jetzt hörst, liebe Mama, ich hoffe, du freust dich genauso wie ich, Jogo Bonito gemeinsam live erleben zu dürfen. Das schreibt die Rike an dich, Mama. Und sie will dir ganz herzlich gratulieren. Was für ein schönes Geschenk. Ich habe ihr nämlich recht spontan vor einiger Zeit Karten gekauft. Aber nicht nur das Dankeschön und eine persönliche Geschichte wollte ich mit euch teilen, sondern auch eine kuriose Fußballgeschichte aus meiner Heimat, über die ich neuerlich gestolpert bin. Es geht um meinen Herzensverein Arminia Bielefeld, genau um die Geschichte hinter dem diesjährigen Sondertrikot, das gegen Hannover 96 in der laufenden Saison getragen wurde.
Wir schreiben das Jahr 1923, genauer den 22. April. Das ist also genau die Zeit, mit der wir uns eben auch gerade inhaltlich beschäftigt haben. Der damals sogenannte erste Bielefelder Fußballclub Arminia spielt im Finale um die westdeutsche Meisterschaft gegen Turu Düsseldorf. Und der Fußball, der schreibt mal wieder seine eigenen Geschichten. Im ersten Sonderzug der Vereinsgeschichte pilgern 35.000 Zuschauer ins Essener Uhlenkrug-Stadion, das ist die Heimat von Schwarz-Weiß-Essen. Alles ist angerichtet für ein Bielefelder Fußballfest, bis auf das Halbzeitergebnis 1:3 Rückstand.
Da greift sich Ersatztorhüter Hannes Schulte ein Herz und seine Mütze und nimmt zwecks Motivation lautstark Wetten in jeglicher Höhe auf den Sieg der Arminia an. Währenddessen lassen die Düsseldorfer eine Brieftaube in Richtung Heimat in die Lüfte steigen mit der frohen Botschaft Sieg sicher. Und so kommt es, wie es kommen muss.
Wagner egalisiert mit einem Doppelpack, also steht es 3:3. Es kommt zur Verlängerung, in der Willi Pohl zum Endstand von 4:3 für Arminia trifft. Und in diesem Moment trifft noch jemand, die Brieftaube in Düsseldorf, ein. Jubel am Rhein, der später verstummt. Jubel in Bielefeld bei dortiger Ankunft. Die Arminia ist westdeutscher Meister. Eine Geschichte, wie sie nur der Fußball schreibt.
Ach, die Brieftaube wurde losgeschickt?
Ja. Siegsicher.
Reingeknüttelt, das Papierchen, aber es kam eben anders.
Und der Ersatztorhüter, der mit der Mütze rumläuft und sagt, hör mal, wir gewinnen trotzdem.
Das ist großartig.
Jede Wette.
Ich hoffe, euch gefällt die Geschichte genauso wie mir. Anschließend sei noch folgendes Lob ausgesprochen. Ich finde es toll, wie wertschätzend ihr mit Nachrichten von euren Hörern umgeht. Ja, wir lesen ja auch nicht alle vor. Wir bekommen auch sehr, sehr persönliche Mails, wo es auch darum geht, dass manchmal Jogo Bonito auch Licht in die Tristesse zaubern kann. Und das berührt uns sehr, dass ihr uns auch schreibt an info@jogo-bonito.de. Und sie schreibt dann schließlich, macht weiter so, ich freue mich auf Köln. Und ich hoffe, du auch, Mama. Bis dahin, sportliche Grüße aus Bielefeld. Rike, vielen Dank für diesen tollen Brief. Du hast das war kein Fehler, weil das ging damals noch nicht. Du hättest gerne 19,23 € gespendet, das ist ja klar. Und es ging damals nur 19 Euro, weil es wurde immer ab oder auf oder wie auch immer gerundet. Mittlerweile kann man definitiv 19,23 € auch bei PayPal spenden. Ey, wir sind spendenfinanziert hier. Kommt in den Club de Jogadores. Es ist unsere NGO, unser kleiner Kräutergarten. Es ist nichts, womit wir uns die Taschen voll machen, aber es geht so ein bisschen um darum einfach für die Recherche da sich vielleicht zu beteiligen, dass das ja Arbeit für uns ist, das wisst ihr auch. Ihr kennt das Lied, das wir an dieser Stelle singen, aber das ist uns trotzdem wichtig. Kommt in die Shownotes, da steht alles, wie ihr uns unterstützen könnt im Club des Jugadores. Die IBAN steht da, PayPal, Kreditkarte, geht alles. Auch Tickets zum Auftritt in Essen am 22.08. Könnt ihr da bestellen, beziehungsweise da ist der Link drin. Und eigentlich alles, was ihr so braucht. Burkhard, wir sind bei Mikronauten.
Und jetzt wieder Musik.
Was ist das denn? Wie die Tu?
Früher.
Früher?
Ja.
Ben Hur ist es nicht.
Ich denke oft an Piroschka.
An Piroschka. Piroschka.
Lido Pulver in der Hauptrolle als Piroschka.
Was ist das, ich habe eine Klamotte, der Film? Oder?
Nein, das ist ein Heimatfilm. 54 gedreht, 54 und 55 kam das in die Kinos. Es war die Zeit des Heimatfilms und es waren Sternstunden von Klischees, muss man sagen, weil die deutschen Kinobesucher bekamen da ein Ungarn-Bild suggerieren, was natürlich mit der Realität gar nichts zu tun hat.
Der Film spielte in Ungarn, oder wie Ungarn?
Piroschka, genau, das stimmt, das habe ich vergessen zu sagen.
Naja, ist ja nicht schlimm, aber dafür bin ich ja hier.
Piroschka, ein dralles Dirndl.
Das war die Lilo Pulver, oder was? Kann man so sagen, ein dralles Dirndl.
Ja, 17 Jahre jung und voller Lebensfreude und Neugier natürlich. Wer dieser große blonde Student, der aus Deutschland in die Puszta kommt, was das für ein Junge ist. Und da wird also viel getanzt in Wirtshäusern über die Tische und Bänke hinweg. Immer wieder Tardas und immer wieder im Kreis und die Röcke fliegen.
Das ist doch wunderbar.
Und ganz am Ende muss der Andi, der Schatz, der Andi, der Blonde, aber wieder zurück in seine Heimat. Und was macht die Piroschka, Sven? Sie hält tatsächlich den Zug auf, mit dem der Andi nach Hause fährt, um mit dem Andi noch eine letzte Nacht in den feuchten Wiesen,
Alter, hör auf,
nahe der Bahnstrecke nach Budapest. Ich hab's doch mitgebracht.
In den feuchten
Hörst dir doch bitte an, es ist doch genau so gewesen. Nur der Mond war Zeuge.
Der Mond war, du machst die Hörerpost, mein Freund, ey. Das ist ja echt die.
Was denn?
Schmierigste Schmuddelecke in der Geschichte von Jogo Bonito, ey.
Na und?
Feuchte Wiesen, alles klar, ja, ey.
Ich liebe dich, Piri.
So, Piri.
Verratlich. Aber das darf man doch nicht sagen.
Das darf man.
Warum denn nicht? Tun, Andi. Tun muss man das.
Was? Die Liebe tun.
Die Liebe tun?
Du musst die Liebe tun. Nicht drüber reden. Du sollst die Liebe machen. Und dann dreht die Kamera
also
aber
reden
weg.
Wir jetzt hier von Bongo Bongo und der Mond schaut zu?
Bingo Bongo, genau.
In den 50er Jahren, Alter!
Jetzt kommt aber noch, pass auf.
Als ich am Morgen nach Hause fuhr, war ich fest entschlossen, Piroschka im nächsten Jahr wiederzusehen.
Ja.
Aber wie so oft im Leben kam es anders. Wir sind uns nie mehr begegnet. Vielleicht sollte es so sein. Denn wenn ich heute an Piroschka denke, ist sie immer jung und süß und 17 Jahre. Und immer höre ich ihr lieblich tönendes
Kedemann, mach Signal.
Ja. Ich liebe dich, Andi. Ja.
Ja, ich kann
nicht
mich aber
sagen,
nicht in diese gleichen emotionalen
sagen,
Höhen.
Machen.
Weißt du, das Problem bei mir ist, ich muss mich da in irgendwie was, so eine Klamotte reindenken. Das ist normalerweise diese Apothekerzeitschrift da, dieses Baccarat-Ding. Mhm. Und hab dich vor mir, weißt du? Ich komme da nicht hoch in diesen Tempel der.
Ja, so hat halt Lust. Jeder muss auch seine Grenzen finden.
Ja, die habe ich
alle,
gefunden.
Was er macht.
Das ist echt geil.
Ja, ich wollte das, Sven, ich hab überlegt, du weißt ja, ich mach ab und zu irgendwie ja auch so, fahre ja auch gerne mal einen Umweg da in meinen Inhalten.
Mhm.
Und ich fand das deshalb so spannend, weil in den 50er Jahren ist einfach in Deutschland, glaube ich, eine Vorstellung von Ungarn gab, die mit der Realität überhaupt gar nichts zu tun gehabt hat.
Mhm.
Wir reden davon, dass das Ungarn mittlerweile ein Satellitenstaat war der Sowjetunion, mit einer kommunistischen Staatsführung, mit Rákosi, das war der Staatschef, und man sagte, das sei Stalins bester Mann. Ja, und das war jetzt noch nicht so Gulasch-Kommunismus, wo alle irgendwie so mit dem Augenzwinkern sich so durchschlawinert haben, sondern da wurden Menschen gefoltert und umgebracht.
Mhm.
Und das war die Zeit in den 50er Jahren. Das war nicht lustig, in Ungarn zu sein. Und das Einzige, was dieses Land wirklich verband, war der Fußball. War die goldene Generation an Fußballern. diese Mannschaft, die 4 Jahre lang unbesiegt gewesen ist, die alles weggespielt hat und die natürlich als haushoher Favorit in dieses Endturnier.
Und die Nummer 1 in der Welt.
Absolut. Ich meine, die haben als erste Mannschaft überhaupt in England gewonnen. Gegen die Engländer. Und der ungarische Reporter, der Georgi Shepesi, der hat in seinem Buch Die ungarische Fußballrhapsodie geschrieben, auf den großen Schlachtfeldern, also nach diesem 6:3, auf den großen Schlachtfeldern der Weltgeschichte stehen Gedenktafeln an dem Ort der größten Ereignisse. Würde man in der Geschichte des Fußballs solche Denkmäler aufstellen, stünde sicher Folgendes darauf. Hier wurde der Unbesiegbarkeit des englischen Fußballs in der Heimat ein Ende bereitet. Hat er geschrieben. Das war eine riesengroße Nummer. Man spricht heute noch vom Spiel des Jahrhunderts in Ungarn bei diesem 6:3. Mhm. Am 25. November 1953, also exakt 13 Jahre bevor ich auf die Welt gekommen bin, Sven. Mhm.
Fühlst du dich alt?
Seppischi. Nö, überhaupt nicht. Angemessen. Ja. Also ja. Ich finde nur, das weißt du, das war der Kitt, der im Prinzip die Staatsführung in Ungarn und das ungarische Volk noch miteinander verbunden hat. Der Fußball. Die Hoffnung, dass diese Mannschaft diesen Titel gewinnt, nachdem sich alle gesehnt haben. Und deshalb war dieses Spiel einfach politisch so aufgeladen, wie man sich das aus deutscher Sicht wahrscheinlich gar nicht vorstellen kann. Weil für die Deutschen ist es, man sagt ja oft, dass der Torruf von Herbert Zimmermann bei dem Tor von Rahn der Geburtsruf der Bundesrepublik Deutschland gewesen sei, dass sich daraus wieder so eine Art neues Nationalgefühl, auch ein anderer Stolz entwickelt hat und dass dieses Selbstwertgefühl wieder geweckt worden ist der Deutschen.
Der Gründungsdirektor des Deutschen Fußballmuseums ist übrigens jetzt eine Ausstellung. Ich möchte gerne dafür deshalb Werbung machen, weil ich sie sehr wichtig finde. Mythos und moderne Fußball im Ruhrgebiet. Der sprach bei diesem Tor, diesem 3:2, von einem Urknall des deutschen Fußballs. Und ich glaube, das gilt nicht nur für den Fußball, sondern an und für sich in der Zeit, für die Bundesrepublik als kollektives Ereignis. Aber jetzt die ungarische Perspektive, die hast du ja jetzt reingebracht. Also sollte doch der Sieg im Finale nur der Schlusspunkt einer ganz normalen Entwicklung sein. Also es war ganz klar, dass Ungarn gewinnen würde. Mit diesem Selbstverständnis wird Jerzy Sepesi, der auch im Stadion, im Bankdorfstadion gesessen haben, oder?
Ja, und neben ihm saß der Spieler Budaj, der eigentlich in der Startelf sein sollte, aber der Trainer Gustav Sebesch, der ungarische Nationaltrainer, der war so ein bisschen wie Pep Guardiola. Der hat sich gedacht, fürs Finale muss ich nochmal was Besonderes machen. Und er hat den Budaj dann rausgenommen und hat für ihn Csibor gebracht. Und dann hat er die Sturmformation verändert und ließ dann Csibor auf dem linken Flügel spielen und nicht auf dem rechten und versucht also irgendwie was ganz Neues und was ganz Verrücktes. Und der Georgi Sepesi hat seine Rundfunkübertragung dann auch mit den Worten begonnen, Sie werden sich jetzt wundern zu Hause, wenn ich Ihnen sage, wie unsere Sturmreihe aufgestellt ist. Und stellte damit unbewusst und unbeabsichtigt auch die Taktik von Sebesch in Frage. Im Nachhinein wurde das natürlich zum Bumerang, nachdem die verloren hatten. Und in der Pause hat er es dann zwar umgestellt, weil er merkte, es funktionierte nicht, der Nationaltrainer, aber ihm wurde natürlich daraus ein riesengroßer Vorwurf gestrickt. Und er hat sich dann über den Reporter bei der Staatsführung beschwert.
Ach.
Der Sebesch hat dann gesagt, er ist mit der Reportage nicht zufrieden gewesen. Und daraufhin wurde Georgi Sepesi, der ein strammer Kommunist gewesen ist, dem wurde dann das Mikrofon, wenn man so will, im übertragenen Sinne erstmal weggenommen. Der war dann suspendiert. Also auch der Endspielreporter hatte an der Finalniederlage richtig zu knapsen. Und dieses entscheidende Tor im ungarischen Radio, das habe ich natürlich auch dabei.
Most az oldalvonal mentén van egy pillanatban, neki készülődik, hogy előre rúgja, nem. Miért vár? Szereltek! Látod, Cucu, szereltek! Mennyi helyzet! 16-osnál elhúzza, most lő! Gól! Most így mit csinál? Hallgatóim, benn van rá a lövése a jobb. 6 perccel a mérkőzés befejezése előtt.
Boszek Wisina. Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Und bei den Ungarn hieß es Boszek Wisina. Boszek, was hast du getan? Boszek, der Läufer, der den Ball verloren hatte gegen Schäfer. Boszek Wisina, was hast du getan, Boszek? Und dann sagt er am Ende noch, ich bin zusammengebrochen und ich weine. Und er wiederholt das und er hat keine Hoffnung mehr. Und ich meine, es sind nur 6 Minuten zu spielen, aber er hat schon alles abgeschrieben, weil er gemerkt hat, dieses Fußballspiel werden wir verlieren. Es wird zu Ende gehen. Unser großer Traum wird heute hier in diesem Stadion zu Ende gehen gegen diese deutsche Mannschaft.
Was für eine Verzweiflung im Jahr 1954 nach dem Zweiten Weltkrieg. Haben wir schon zwei Blöcke. Wir haben die Sowjetunion, wir haben eben Länder wie Ungarn. Und es war ja auch eigentlich ein Kampf Ost gegen West. Ja. Das ist ja eine ganz wichtige Nummer, auch aus deutscher Perspektive.
Ja, ich möchte noch, aber noch zwei, bevor wir zur deutschen Perspektive kommen, oder zur deutschen Perspektive, noch zwei Gedanken über Jerzy Sepiszy, warum das für diesen Mann einfach ein sehr besonderer Tag gewesen ist. Natürlich die Ungarn im Finale, das ist schon mal natürlich das Allergrößte, was du machen kannst, als junger Reporter damals noch, ne? Der war ja auch noch nicht so richtig, der war 1922 und der war 32 Jahre alt. Das waren ja alles junge Kerle.
Ja, Mikronauten halt.
Und dessen Vater ist im KZ Buchenwald umgebracht worden von den Nazis. Das heißt, er hatte natürlich nochmal eine ganz andere Herangehensweise an dieses Spiel. Das war 10 Jahre her. Noch nicht mal 10 Jahre. Dass man sich im Krieg mit den Nazis befand. Und der selbst, der Sepiszy, hat in einem ostungarischen Straflager gearbeitet. Als Zwangsarbeiter. Und er hat dann nach dem Krieg auch erst den Namen Sepiszy angenommen. Der hieß eigentlich Jerzy Friedländer, weil seine Familie jüdischstämmig gewesen ist. Und er wollte aber nicht mehr Friedländer heißen. Und er hat sich dann den Namen Sepiszy gegeben nach dem Geburtsort seines Vaters. Im westlichen Teil der Slowakei ist er geboren worden, in Sepes Varalja. Und deshalb hieß der Sepes mit Nachnamen.
Ach.
Oder Sepiszy, der Jerzy. Und der hat dann über viele, viele Jahre war er die Stimme des ungarischen Rundfunks, später dann Fernsehreporter hat.
Ah, der wurde dann später begnadigt nach der Beschwerde und wurde wieder eingesetzt.
Das hat nicht lange angehalten. Gustav Sebes, als der Trainer nach Hause kam, dessen Wohnung ist verwüstet worden von ungarischen Fans. Auf den Straßen gab es tumultartige Szenen, die es bis dahin unter der wirklich hammerharten Ägide der Kommunisten nicht denkbar waren. Da wurden Straßenbahnen umgeschmissen, da wurden Barrikaden errichtet, da wurden Dinge angezündet und die Menschen wollten halt mit ihrem Frust und mit ihrem Zorn über das Leben in Ungarn, das jetzt natürlich auch noch durch diese unerwartete Finalniederlage verschärft worden ist, dieses Gefühl, das musste ja irgendwo hin, das musste irgendwie raus. Und man sagt heute, dass diese Ausschreitung direkt nach dem Finale sozusagen den Boden bereitet haben für den ungarischen Volksaufstand 2 Jahre später.
Das ist ja Wahnsinn.
Ja. Ja. Und wenn wir bei Volksaufständen sind, dann ist der Weg auch nicht mehr weit zu einem Mann, der unweit von Sepiszy auf der Kommentatorentribüne gesessen hat. Das war Wolfgang Hempel, der Reporter von Radio DDR, damals 27 Jahre jung. Und auch der muss natürlich Worte finden, um das Tor von Rahn zu beschreiben.
Boschik sportet nach dem Ball, aber auch er hat nicht mehr die Kraft, die wir von ihm kennen. Er dribbelt jetzt am linken Flügel, wird von Schäfer gefoult. Aber Ling lässt weiter spielen, Schäfer flankt, da ist Rahn, da, Rahn schießt, nein, dribbelt, schießt, Tor!
Ja, dann kam erstmal 40 Sekunden nix.
40 Sekunden?
40 Sekunden hat Wolfgang Hempel gebraucht, um sich zu sortieren, um mit dem Unerwarteten und dem Ungeheuerlichen irgendwie umzugehen. Wolfgang Hempel.
Ja, weil der beim Auftrag da, ne, auch, oder?
Ja, also die Maßgabe von der AG Prop, das war die Behörde innerhalb der DDR, die dieses Turnier vorbereitet hat, ihm klar mit auf den Weg gegeben hat, im Zweifel sind wir aber für unsere sozialistischen Brüder aus Ungarn und die Deutschen sind auch nur als Westdeutsche zu bezeichnen und nicht etwa als Deutsche. Sie stehen also nicht für das gesamte Deutschland, aber sie wussten natürlich auch, du kannst nicht auf die Westdeutschen draufhauen und die jetzt irgendwie die als Imperialisten beschimpfen oder so. Das funktioniert auch nicht. Hempel hat das irgendwie ganz cool gemacht. Er hat es dann später im Interview auch gesagt, ich bin einfach hingefahren als Fußballfan. Ich war Fan der ungarischen Mannschaft und ich war neugierig auf die westdeutsche Mannschaft, wie lange und wie sie dagegen halten könnte. Und so ist er in dieses Spiel reingegangen und er hat gesagt, ich mache das und wenn ich fertig bin, dann fahre ich halt wieder nach Hause. Und der ist als Reporter aber dann in der DDR auch massiv verunglimpft worden. Also weil er eben nicht Partei ergriffen hat.
Für
die westdeutsche Mannschaft. Ach. Weil er sie nicht genügend unterstützt hat, hat er von den Hörern von Radio DDR aber massiv Post bekommen, anonyme Post. Und die gipfelte dann auch in einer Drohung, dass wenn er sich jemals wieder in Wittenberge blicken lassen würde, dass man ihn dann auf dem Marktplatz von Wittenberge aufhängen würde.
Wir sind 9 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg.
Ja, das sind Dinge, die kann man sich heute gar nicht vorstellen. Aber Er hat auch dann noch gesagt, der Wolfgang Kempel, es wäre vermutlich sehr viel schwieriger gewesen, dieses Spiel, dieses Endspiel zu übertragen, wenn die Westdeutschen gegen die Sowjetunion gespielt hätten. Mhm. Dann wäre der Zwiespalt noch größer gewesen. Mhm. Ja. Ja. Wolfgang Kempel, der sehr, sehr lange dann noch aktiv gewesen ist, nach der Wiedervereinigung für Eurosport noch gearbeitet hat und dann leider aber auch sehr plötzlich gestorben ist.
Okay. Ja, und es kam, was kommen musste, an diesem verregneten Nachmittag im Bankdorfstadion, der größte Moment der Radiogeschichte in Deutschland.
6 Minuten noch im Bankdorfstadion in Bern. Keiner wankt, der Regen prasselt unaufhörlich hernieder. Jetzt Deutschland am linken Flügel durch Schäfer. Schäfers Zuspiel zum Morlock wird von den Ungarn abgewehrt. Und Boczek, immer wieder Boczek, der rechte Läufer der Ungarn, am Ball. Er hat den Ball verloren diesmal gegen Schäfer. Schäfer nach innen geflankt, Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt, Tor, 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 Tor!
Ja, das ist einfach wie gemeißelt.
Wirkt jetzt nochmal anders, finde ich.
Es bleibt halt wie gemeißelt.
Ich habe die verschiedenen Reporter da jetzt vor Augen, wie sie da auf ihrer Tribüne sitzen. Neben Herbert Zimmermann, Robert Lemke, der damalige Sportchef des Bayerischen Rundfunks, der ganz am Anfang der Übertragung auch eine Durchsage macht, dass es jetzt losgeht und dann übernimmt der Reporter. Wir haben ja, ich finde im Film ist es zum Teil unbefriedigend gelöst. Ich finde die Stadionszenen so semi. Ich glaube, so in Kevorn war auch nicht so richtig froh mit den Animationen da und wie das so nachbearbeitet wurde, aber insgesamt ist es ja ein toller Film, Das Wunder von Bern.
Weil die Familiengeschichte drumherum einfach sehr berührend ist, ja, glaube ich auch schon, dass
steckt auch viel drin, viel Wahrheit drin.
Das Gefühl dieser Zeit auch gut widerspiegelt.
Ja, Burkhard, so ist es. Und wo sind wir?
Aus, 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 aus! Das Spiel ist aus!
Ja.
Was bei Herbert Zimmermann. Ja, wissen wir ja. Was man ja bei Herbert Zimmermann auch nicht vergessen darf, Sven, ist, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, er ist im Krieg gewesen und war nicht irgendwo im Krieg, sondern er war wirklich in der ersten Reihe mit seinem Panzer. Er war später dann auch Kommandant von einer Einheit, die im Kurland Kessel noch gekämpft hat. Der war 1944 eigentlich. Hat er so einen Bürojob gehabt, hat als Ausbilder in der Lüneburger Heide gearbeitet für Panzerbesatzungen, weil er selbst so schwer verletzt war, dass er eigentlich gar nicht mehr zurück durfte, hat alle möglichen verwundeten Abzeichen, Tapferkeitsmedaillen, die höchsten Auszeichnungen, die man kriegen konnte im Krieg, die sind ihm zuteil geworden. Also der war nicht irgendwie so ein unbedeutendes Blatt, sondern der hat schon wirklich vorne mitgemischt und hat dann das letzte Schiff noch gekriegt, das ihn rausgebracht hat, aus diesem Kurlandkessel rüber nach Lübeck ist er dann, glaube ich, gekommen und hat es dann mit knapper Not überlebt. Und das alles ist keine 10 Jahre her.
Ja.
Jeden Tag setzt du dich in diesen scheiß Panzer rein,
ja,
bist in diesem scheiß Krieg unterwegs, und jeden Tag beginnst du mit dem Wissen, dass es dein letzter sein kann.
Es prägt dein Sein und deine Sprache.
Total. Und ich finde, das muss man halt auch immer wissen, wenn man vielleicht auch so ein bisschen drüber lächelt, wie die das damals gemacht haben, wo die herkommen. Ich finde, das muss man alles wissen.
Ja, wo Bomben und Granaten in der Reportage auch eine Rolle spielen.
Ja.
Ist ja so, ist ja No-Go mittlerweile. Das ist ja eine echte Bombe, die da einschlägt. Und da gab es ja früher.
Ja.
Zuhauf bis in die 70er Jahre hinein. Ist bei einem Verkehrsunfall dann auch relativ frühzeitig ums Leben gekommen.
Ja, der hatte eine ältere Lebenspartnerin, die ihm auch so verschiedene Türen aufgemacht hat beim Norddeutschen Rundfunk. Der hat Hörspiele gemacht am Anfang, hat Wasserstandsmeldungen vorgelesen, bevor er dann richtig Sportreporter werden durfte. Und mit dieser Frau, man geht davon aus, er war ein sehr schlechter Autofahrer. Und er war ein sehr emotionaler Mensch. Und man geht davon aus, dass die beiden sich auf einer Autofahrt im Dezember 1967, muss ich gerade mal nachgucken, nee, 66, dass sie sich gestritten haben. Und dass er mit den Händen vom Lenkrad losgegangen, weil sie sind auf gerader Strecke verunglückt, es war kein Glatteis oder so. Und die sind auf gerader Strecke verunglückt gegen einen Baum gefahren, ohne Bremsspuren, ohne alles. Man geht davon aus, dass es im Auto zu einer Auseinandersetzung gekommen ist. Und dann sind sie mehrere Tage später dann in Hamburg in der
Uniklinik. An den Verletzungen.
Beide verstorben.
Verstorben. Aus dem Leben gerissen dann.
Ja.
Herbert Zimmermann. In Mikronauten heute in Jogo Bonito. Das war's. Das ist echt, wir kriegen das gut hin mit unseren Zeit, Vorstellung, dass wir so ein bisschen kompakter werden. Aber
wenn du wüsstest, was ich noch alles hier habe, naja, dann würdest du sagen, okay, dann machen wir noch zwei Stunden.
Die Apollo-Missionen wurden ja auch nummeriert. Das Mikronauten ist die erste, machen wir Mikronauten 2, nennen wir dann die nächste. Ja. Ich finde, oder? Das ist das Mikronauten-Programm, was wir jetzt hier starten.
Hätte Jogo Bonito. Ja, es ist so. Es ist einfach so, der Fußball findet halt immer auf einer Bühne statt, vor einem Hintergrund, vor einer Kulisse, die so vielschichtig ist und die so viel über das Leben erzählt. Und ich finde immer, wenn man etwas über die Geschichte des Menschen erzählen kann und das über den Fußball transportiert, dann wird es halt immer fühlbar.
Und deswegen solltet ihr auch unbedingt in die Ausstellung gehen, die Fotoausstellung in der Zeche Zollverein, Fußball im Ruhrgebiet, Mythos und Moderne. Unbedingt die Empfehlung vom Ruhrmuseum und dem Deutschen Fußballmuseum. So, die Hupes müssen jetzt Essen fassen. Wir packen unsere Sachen und gehen gleich ins dritte Drittel. Aber das hört ihr dann nächste Woche.
Ja.
Und da haben wir es mit einer Crime-Ausgabe, der ersten True-Crime-Ausgabe von Jogo Bonito.
Ja, weil wir uns gedacht haben, wir müssen einfach jetzt auch mal für eine größere Verbreitung sorgen von unserem Podcast. Und wir machen jetzt mal was.
True-Crime.
Ja, True-Crime ist halt total angesagt. Cold Cases und dieser ganze Scheiß. Mhm. Das machen wir jetzt auch.
Also, kriminelle Fußball. Hast du schon einen Titel?
Nee.
Dann machen wir dann nächste Woche.
Das machen wir nächste Woche. Ich habe noch, ich möchte für mich heute schließen mit den letzten Worten von Jerzy Sepeci.
Okay.
Aus dem Wankdorfstadion. Was wahr ist, das ist wahr. Wir haben dieses Spiel verloren. Die westdeutsche Mannschaft hat 3-2 gewonnen. Sie haben die Weltmeisterschaft gewonnen. 4 Jahre waren wir ungeschlagen. Jetzt haben wir verloren. Das ist keine Tragödie, meine Hörer. Es ist eine Niederlage im Fußball.
Wow. Hat er das dann auch? Hat er das? Also sagte der Kopf was anderes als das, was das Herz fühlte?
Das Herz hat geweint, als er das sagte.
Das Herz hat geweint, als er das sagte. Vielleicht ist es ein Trost, den er sich selber ausspricht.
Ja. Übrigens alles wiederzufinden in einem großartigen Buch, Das Wunder von Bern von Peter Kascher. Stellen wir euch auch in die Shownotes.
Habe ich eben übrigens bestellt. Werde ich jetzt auch mal lesen. Ich finde es toll, diesen Ansatz. Schlusspunkt. Es gibt alles in den Shownotes und unterstützt uns. Alles ist gesagt. Kommt in den Club de Jugadores, kommt zu uns nach Essen in die Zeche Karl und empfehlt diesen Podcast, verbreitet ihn und bewertet ihn. Das wäre cool für uns. Schlussworte heute von
Günter Koch natürlich.
Oh, in Nürnberg, ich mag das nicht. Ich halte das nicht mehr aus. Ich will das nicht mehr sehen. Ich halte das nicht mehr aus. Nein, es tut mir leid.
Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.